Deutschlandfunk Interview.
Mindestens 33 türkische Soldaten sind bei diesem Luftangriff in Nordsyrien getötet worden und die Türkei hat sich mit der NATO beraten und droht der EU damit, Geflüchtete Richtung Europa zu schicken. Darüber kann ich sprechen mit Christian Brakel, der die Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul leitet. Guten Abend.
Guten Abend.
Hat die Türkei sich verzockt?
Ja und nein. Also natürlich ist das, was die Türkei da in Syrien versucht zu halten, was sie erreichen möchte, ist vermutlich unerreichbar. Also sie wird diesen Konflikt militärisch nicht mehr wenden können. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass sie sich nicht allein aus eigener Kraft in diese Misere hineinmanövriert hat. Es ist auch das Ergebnis einfach eines kompletten Versagens des Westens, Europas, der USA in den letzten 9 Jahren in Syrien.
Und warum würden Sie sagen, ist Erdogan dann trotzdem volles Risiko gegangen, wenn schon klar war, dass der Westen da auch nicht hilft und das eben eine Situation des Versagens ist?
Also da mag es verschiedene Gründe für geben, was jetzt seine persönlichen sind, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger ist, und das wird auch, glaube ich, in Deutschland und in Europa zu wenig gesehen, wenn die syrische Armee, das Regime mit den Russen zusammen wirklich diese Idlib-Enklave aufrollt, entsteht ein echtes Sicherheitsrisiko für die Türkei. Also ganz unabhängig davon, man muss nicht die Politik von Präsident Erdogan gutheißen, ich tue das auch nicht, aber natürlich ist es jetzt schon so, dass sich bis zu 1 Million Menschen auf der Flucht innerhalb von Nordsyrien befinden. Sehr viele Menschen befinden sich direkt an den Grenzabsperrungen zur Türkei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn der Druck dort zunimmt, diese Leute auch versuchen werden, in die Türkei zu gelangen, was ihnen, glaube ich, auch niemand verdenken kann, das stellt die Türkei für ein echtes Problem. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch die Frage, was allgemein mit dem ganzen Gebiet im Norden von Syrien, also das ja direkt an der Grenze ist, weiter passieren wird. Die Türkei hat sehr viele unterschiedliche Sicherheitsinteressen, aber dass das Regime wieder die volle Kontrolle übernimmt, das ist auch nicht im Interesse der Türkei.
Bleiben wir ganz kurz bei dem ersten Punkt, den Sie genannt haben, dass die vielen Flüchtlinge zu einem Sicherheitsrisiko für die Türkei werden könnten. Inwiefern? Die Türkei hat doch schon mehr als 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen.
Also die Zahl bewegt sich inzwischen sogar Richtung 4 Millionen. Also ich glaube, die offizielle Zahl ist, glaube ich, ungefähr bei 3,6 Millionen. Man geht davon dann noch aus, dass es sehr viele unregistrierte Personen gibt, gerade Leute, die nicht aus Syrien kommen, sondern aus Afghanistan, Pakistan, im Iran. Und diese große Menge an Menschen hat die Türkei, die ja selber in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage ist, politisch hier sehr stark in die Krise gebracht. Also wenn Sie sich erinnern, es gab diese Bürgermeisterwahl in Istanbul im letzten Jahr, die AKP von Präsident Erdogan ja verloren hat. Und dafür gab es 2 große Gründe. Einmal die Wirtschaftskrise und das zweite eben die vielen Geflüchteten. Gerade jetzt, wo es den Menschen schlechter geht, nicht nur, dass natürlich der Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit zunimmt, sondern man muss natürlich auch sagen, die Türkei als immer noch ein, wenn auch aufstrebendes Schwellenland, hat nicht das wirtschaftliche Potenzial, um all diese Menschen zu integrieren.
Hunderttausende, das haben Sie jetzt gerade schon gesagt, überleben quasi gerade nur an der Grenze zur Türkei auf der syrischen Seite. Jetzt hat der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vorgeschlagen, dass die Türkei doch ungefähr 1 Million Flüchtlinge ins Land lassen soll, also auf die türkische Seite. Und die EU würde dann vor Ort helfen, diese Flüchtlinge zu versorgen. Was denken Sie, würde die Türkei sich jemals darauf einlassen?
Also es kann natürlich der Moment kommen, wo es keine andere Option mehr gibt. Aber die bevorzugte Variante von Ankara ist es auch, diese Menschen nicht ins Land zu lassen. Ich habe gerade den einen Punkt angesprochen. Der andere Punkt ist natürlich, es befinden sich, das wissen wir auch, in dieser Idlib-Enklave durchaus Leute, die dschihadistischen Gruppierungen angehören, Menschen, die eben in den letzten Jahren sehr entschieden gegen das Regime gekämpft haben und die auch bewaffnet sind und auch durchaus nicht ungefährlich unter Umständen für den türkischen Staat. Die möchte man natürlich auf keinen Fall im Land haben. Und das muss man auch sagen, sehr misstrauisch geworden, was die Zusagen von Europa angeht. Also es gibt ja den EU-Türkei-Pakt über 6 Milliarden Euro. Die Türken haben immer wieder beklagt, dass die Auszahlung der Hilfen nur sehr stockend stattfinden. Das liegt, das sagt die EU, durchaus auch an der türkischen Seite, es liegt auch an der EU-Bürokratie. Aber ich glaube, dass man sich darauf einlässt zu sagen, naja, dann werden die Europäer schon dafür zahlen. Das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Eher wahrscheinlich kommt mir vor, wenn Europa sagen würde, wir sind bereit, oder zumindest einige europäische Länder, wie vielleicht Deutschland, Frankreich, Italien sagen würden, wir sind bereit, eine erhöhte Zahl von Menschen aus diesem Gebiet aufzunehmen, vor allen Dingen natürlich Frauen und Kinder, beziehungsweise Leute, von denen wir sicherstellen können, dass sie kein Sicherheitsrisiko darstellen.
Und was ist mit dem Plan, die Menschen auf der syrischen Seite in einer Sicherheitszone zu versorgen, so wie das die USA und die Türkei erfordern?
Also das ist eine Forderung der Türkei, die auch schon sehr viele Jahre alt ist. Und man muss im Nachhinein sagen, also das gibt es schon seit 2012. Wenn man das wahrscheinlich damals umgesetzt hätte, hätte das wahrscheinlich Sinn gemacht. Jetzt wird das große Problem sein, diese Sicherheitszone einzurichten. Das geht eigentlich nicht ohne die russische Zustimmung oder aber mit massivem militärischen Druck.
Und auch die syrische Zustimmung. Also Syrien lehnt das ja auch ab, diese Sicherheitszone.
Ja gut, ganz unabhängig jetzt natürlich davon, dass das völkerrechtlich richtig wäre, wenn die Syrer zustimmen würden, muss man ja auch sagen, die von einer Integrität des syrischen Territoriums kann ja nun, glaube ich, nach 9 Jahren Krieg und nachdem da jede Armee einmal durchgezogen ist, nicht mehr die Rede sein. Und ich glaube, man kann natürlich auch im Sinne von Responsibility to Protect durchaus sagen, dass das Regime, was für einen Großteil dieser getöteten Menschen verantwortlich ist in seinem Land, vielleicht auch nicht das Mitspracherecht darüber bekommen sollte. Aber im Prinzip müssen sie das militärisch durchsetzen und sie müssen es eben zumindest diplomatisch, gegebenenfalls auch militärisch gegen Russland durchsetzen. Ich glaube, das will kein EU-Mitgliedstaat.
Mhm. Dann lassen Sie uns auf das Verhältnis, auf das Militärische auch schauen von Russland und der Türkei. Die hatten sich ja 2018 auf eine Art Waffenstillstand geeinigt. Das bröckelte dann recht schnell, dieses Abkommen. Jetzt wollen sich Putin und Erdogan in der kommenden Woche in Moskau wieder treffen. Können Türkei und Russland gemeinsam Syrien noch befrieden oder ist es dafür schon viel zu spät?
Also ich glaube, befrieden ist in diesem Sinne ein sehr schwieriger Ausdruck, denn das natürlich, was den Russen vorschwebt, zusammen mit dem Regime, ist ein Ende der Kampfhandlungen. Es ist nicht unbedingt ein Frieden in unserem Sinne, also wo es wirklich darum geht, die Menschen irgendwie zu versöhnen und da wieder einen Staat ans Laufen zu bringen, sondern es ist so eine Tschetschenien-Lösung, wo dann eben so eine Art Friedhofsruhe herrscht. Die Türkei hat nochmal ganz eigene Interessen, die vor allen Dingen irgendwie darauf hinauslaufen, dass sie da ein Mitspracherecht hat, dass sie gerade verhindern kann, dass die PKK sich da weiter ausbreitet. Aber im Prinzip ist sie der Juniorpartner in diesen Gesprächen und die Russen machen das, glaube ich, auch sehr deutlich. Also da sitzen nicht zwei Partner am Verhandlungstisch, die das gleichberechtigt entscheiden, sondern, und das merken die Türken ja gerade auch, sie können halt nur versuchen, ihre Interessen eben durchaus handfest geltend zu machen, wie sie das versuchen. Aber im Prinzip ist das Interesse des Assad-Regimes und auch der Russen, dass Bashar al-Assad kurz über lang die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet wiedererlangt. Das bedeutet, alles, was jetzt ausgehandelt wird, das wird ähnlich wie das Abkommen irgendwie damals von Sotschi 2018, das wird nur eine temporäre Lösung sein. Und das ist, glaube ich, auch das große Dilemma mit Idlib. Niemand weiß richtig, wie er das lösen soll. Selbst wenn man die Türkei jetzt sehr massiv unterstützen würde, dann wird das nur eine Lösung auf Zeit sein, keine für immer.